Vor langer, langer Zeit. An der Küste steht ein grosses Schiff im Hafen. Der Hafen heisst Jaffo. Der bedeutend und international Hafen zu dieser Zeit. Das Jaffo ist das heutige Jaffa an der Küste vom Mittelmeer von Israel. Heute das alte Hafenviertel von Tel Aviv. Das Schiff, das vor Anker liegt, soll Kurs nehmen auf Tarsis. Ein langer Weg steht ihm bevor. Wer auf das Schiff ist, Fährgeld gezahlt hat, hat im Sinn gehabt, für eine lange Zeit nicht mehr zurückzukommen. Wir vermuten Tarsis in Spanien. Dann ist es soweit. Das Schiff legt ab und nimmt Kurs auf. Und was dann seinen Lauf genommen hat, ist heute noch von Bedeutung. An Deck von diesem Schiff ist ein Mann mit dem Namen Jona. Er ist Hebräer, ein Sohn vom Amittai. Der Jona hat nur eins im Sinn. Möglichst weit weg von Gott. Nichts ist ihm in diesem Moment wichtiger als das. Dafür zahlt der Jona viel Geld. Denn der Fahrpreis für auf das Schiff war teuer. Tarsis, bekannt auch in den Schriften aus dem Alten Testament, als der Ort, der am weitesten weg ist. Ja, als Kind von seiner Zeit hat auch Jona wohl daran geglaubt, dass Tarsis am Ende der Welt liegt. Denn Jona lebt in den Jahren vom König Jerobeam am 2., also um die Jahrzehnte ab 790 vor Christus. An Deck macht Jona kein Geheimnis daraus, warum er auf dem Schiff ist. Wir lesen in der Überlieferung, dass die Besatzung gewusst hat, dass er vor seinem Gott geflohen ist. Jona, Kapitel 1, Vers 10. Denn sie, die Schiffsleute, wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Doch was kümmert sie? Das ist nicht ihre Angelegenheit. Auf dem Meer aber kommt die ganze Reise zu wanken. Wanken ist eine glatte Untertreibung. Es erhebt sich ein Sturm, wie es die Besatzung wohl noch selten erlebt hat. Ein Sturm kommt auf und nicht nur irgendeiner. Keiner, der die Ratten und die Mäuse in den Fässern auf dem Schiff ein bisschen durchgeschüttelt hat. Nein, es war ein ausgewachsenes Toben. Und auch die sturmerprobten Matrosen haben es mit der Angst zu tun bekommen. Man kann sich vorstellen, dass in so einem Sturm die Segel zerreissen und dass das Schiff wie eine Nussschale über die Wellen und in die Wellentäler geschleudert wurde. Wasser ist eingedrungen, schneller als es die Seeleute wieder hätten ausschöpfen können. Ein Untergang hat in so einer Situation als beschlossene Sache gelten. In einer solchen Lage, und das ist heute kaum anders, werden auch die härtesten Seebären fromm. Sicher war es ein zusammengewürfelter Haufen auf diesem Schiff, aus allen Herrenländern. Und jeder von ihnen hat irgendeinen Talisman oder ein kleines Götterbild bei sich gehabt, das sie jetzt vornehmen und anbeten, wenn eben alles andere versagt. Vers 5. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Oder Jona? Nein, er ruft nicht, schon gar nicht zu seinem Gott. Nein, er geht unter Deck, rollt sich zusammen und versucht sich einzureden, dass ihn der Sturm nichts angeht. In Hoffnung, dass sich die raue See gleich beruhigt. Was ist passiert, dass der Jona sogar in einer sättigen Situation sich nicht an seinen Gott wendet? Es ist ein Auftrag, den Gott dem Jona aufs Herz gelegt hat. Ein Auftrag, so klar und simpel. Vers 2. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive finden wir heute auf der Karte im heutigen Irak, in der Nähe vom so umkämpften Mosul. Ninive, die grosse Stadt am Oberlauf vom Tigris. Eine, wenn nicht die grösste Stadt vom damaligen Königreich der Assyrer. Was ist es, was dem Jona so zuwiderläuft bei diesem Auftrag? Man muss sich vorstellen, für uns ist heute klar, dass unser Gott ein Gott für alle ist. Dass jeder Mensch auf der ganzen Welt vor einer Allmächtigen kann kommen, um Vergebung kann bitten und Gnade wird empfangen. Doch das wissen wir heute. Der Jona lebt noch vor Jesus Christus, bevor Christus auf dieser Welt war und für uns alle gestorben ist. Der Jona, ich sage es nochmal, war ein Kind von seiner Zeit und in seinem Horizont, in seinem Denken, hat er vor Gott davonlaufen in der Überzeugung, dass er sich vor Gott verstecken kann. Das klingt auf den ersten Blick so naiv. Natürlich würden wir heute sagen, Gott ist überall. Er sieht alles. Aber für Jona war es so, dass Gott zuerst der Gott Israels ist. Die anderen Völker haben ihre eigenen Götter. Dass sich Gott überhaupt um die entfernte Stadt Ninive könnte wollen kümmern, ein anderes Volk, das ist für Jona nicht in Frage gekommen. Umso mehr ist der Jona davon ausgegangen, dass wenn er sich ans Ende der Welt begibt, sich Gott nicht mehr um ihn wird kümmern. Darum geht der Jona in die entgegengesetzte Richtung. Ninive liegt östlich von Israel. Tarsis liegt westlich von Israel. Verstehen wir? Der Jona hat sich nicht vorstellen, dass Gott, sein Gott, der Gott von seinem Volk, sich für andere Völker interessieren soll. Und Gott sagt an einem schönen Tag zu ihm, und der Jona ist Gottes Prophet, mache dich auf und geh in die grosse Stadt Ninive. Der Jona sträubt sich mit allem, was er hat, anzunehmen, dass Gott ohne Gott für andere Völker sein könnte. Und besonders macht ihm zu arbeiten, dass Gott sich um Ninive kümmert. Ninive ist das Symbol für das Volk der Assyrer. Gottlos, erbarmungslos, treulos und ein ständiger Feind für die Israeliten. Nein, Gott kann sich doch nicht wirklich für die interessieren. Nein, ich will nicht, dass Gott ihnen die Möglichkeit gibt, dass auch sie zu ihm gehören könnten. Denn das ist es, was hinter dem Auftrag steckt. Gang, Jona, warn die Menschen, zeig ihnen auf, wie die Gräueltaten vor meinen Augen sind. Segne auf, dass ich sie nicht werde verschonen, wenn sie sich nicht ändern. Wenn sie an dem Schlechten festhalten, segne auf, dass es einen anderen Weg gibt. So ist der Jona unter Deck im Sturm. In Verzweiflung innen suchen die Seemänner auf dem Schiff alle auf. Es sollen ja alle zu ihnen Göttern rufen und flehen. Vers 6. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Irgendeiner, so haben sie gedacht, muss sie Gott verärgert haben, drum der Sturm. Solche Geschichten haben sich die Seefahrer zu allen Zeiten im Sturm erzählt. Und schliesslich werfen die Männer das Los, um der Schuldig zu finden. Und auch Wunder, es ist auf einen Jona gefallen. Der Jona streitet nicht ab. Doch völlig resigniert meint er: Nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Man muss es den Seeleuten lassen. Sie hatten Ehre in ihren Herzen gehabt. Ein Mann einfach über Bord werfen, das wollten sie nicht, trotz der Angst. Darum haben sie mit allen Kräften noch probiert, die Küste irgendwie zu erreichen. So steht es. Aber vergeblich. Und so haben sie eingesehen, dass einer sich für alle muss hergeben. Kaum ist der Jona über Bord gegangen, hat sich das Meer beruhigt. In die plötzliche Stille eichen, haben sich die Seeleute wohl angeschaut. Verwirrt, betroffen. Sicher haben sie sich beim nächsten Besuch in Jaffa erkundigt, was für ein Gott das sei, der Gott der Hebräer. Ein Gott, der sich offensichtlich auch als Schutzgott für Seefahrer so glänzend geeignet hat. Und ja, wir lesen es im Buch Jona. Die Seeleute haben noch auf dem Schiff den Gott anbeten. Der Jona ist sicher schnell gesunken. Wahrscheinlich hat er ganz aufgegeben. Weg von Gott. Doch Gott war nicht weit weg. Er hat der Jona nicht aus seinen Hang gegeben. Und so ist der Bericht überliefert, dass der Jona überlebt hat. Kapitel 2 im Jona-Buch. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und später hat der Jona berichtet: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist beim Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Der Gott von Jona ist ein Gott, der Wunder tut. Für ihn ist nichts unmöglich. Der bricht aus dem alten Buch mal für uns Menschen erstaunlich und seltsam erscheinen. Doch nicht für Gott. Das Buch von Jona gibt Bericht, Zeugnis von einer übernatürlichen Macht, Gottes Macht. Ein gewöhnlicher Wal, der von Plankton lebt, also von kleinen schwimmenden Pflanzen und Viechli, hat einen so einen kleinen Schlund, dass er unmöglich einen Mensch könnte verschlingen. Doch obwohl der gewöhnliche Wal so geschaffen ist, gibt es die sogenannten Pottwale, die ein Mensch könnte verschlingen. Ohne Walhai, einer der einzigen Haiarten, die sich von Plankton ernährt, kommt in Frage. Doch dass der Jona im Magen überlebt hat, ja, das ist ein Wunder. Doch wer hat die drei Männer im Feuerofen bewahrt? Wer hat Daniel im Löwengraben bewahrt? Wer hat Kranke geheilt? Die Geschichte von Jona ist ein Symbol geworden für allerlei Gefahren, in die wir uns oft genug begeben, durch eigene Schuld. Und in denen Gott auch uns so oft auf wunderbare Weise bewahrt. Übrigens gibt es auch Kanzeln in Kirchen. Es gibt solche in Schlesien, die einem Wal nachher empfunden sind. Die sogenannten Walfischkanzeln. Wo die Kanzeln so gestaltet sind, dass der Pfarrer, wie der Jona, aus dem Bauch vom Fisch raus predigen. Ein Hinweis für einen Pfarrer, dass eine Predigt zu halten auch gefährlich sein kann. Die Bibel aber weist noch auf einen anderen Weg, diese Geschichte zu verstehen. Und darum hat die Predigt mit dem Wort angefangen. Und was dann seinen Lauf genommen hat, ist heute noch von Bedeutung. Einen gibt es einen Herrn für alle. Jesus selbst redet von dieser Geschichte von Jona und sagt: Freunde, das war ein Vorzeichen auf das, was jetzt wird geschehen. Ihr überkommt ein Zeichen, dass ich der Christus bin, der von Gott gesandte Retter für die Welt. Und jetzt lese ich, was Jesus gesagt hat, aufgeschrieben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 40. Das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus sagt, das ist 700 oder 800 Jahre vor meiner Zeit auf Erden gewesen. Aber schon ein Vorzeichen auf Karfreitag. Ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Grab liegen. Die Kraft, die Macht, die dann beim Jona gewirkt hat, hat sich nicht verändert. Darum gibt Jesus schon einen Hinweis auf Ostern, wenn er sagt, dass er nur 3 Tage und 3 Nächte wird im Grab sein. Der eine, der hergegeben wird, damit alle anderen leben. 3 Tage im Tod gefangen und dann wieder zurück ins Leben. Der eine, der hergegeben wird, damit alle ewiges Leben bekommen. Der Jona ist darauf auf Ninive und hat geredet, wie es ihm aufgeregt war. Und die Leute von Ninive haben Erkenntnis bekommen, haben Buße da und haben ihren Weg geändert. Jesus redet davon, Matthäus 12, 41, denn die Leute von Ninive, sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. So erstaunlich, wie Gott schon so lange vorbereitet hat, dass er ein Gott für alle wird sein. Für einen Jona noch schwer zu verstehen. Ja, sogar noch für die Leute zur Zeit von Jesus. Sogar für die von seinen Aposteln am Anfang, dass sie raus haben dürfen, aus Israel raus. Nach Griechenland, in die Türkei, nach Rom, in die ganze Welt. Doch heute wissen wir es sicher. Christus, Gott selber, hat sich für alle hergegeben. So auch für dich. So sei ermutigt, dich an diesem Kreuz zu sehen. Denn deine Sünde ist am Kreuz gehangen, auf Jesus Schultern. An deiner Stelle ist er gestorben. Für dich. Amen. Wir hören den Kirchenchor Credo.